die Eigenschaften und das Verhalten von einem Gottgeweihten oder einer Gottgeweihten entwickelt. Ich habe dieses Seminar gegliedert in bestimmte Unterthemen, von denen ich euch ganz kurz eine Übersicht geben möchte, sodass ihr euch ein bisschen einstellen könnt auf das, was wir vermitteln. Ich werde darüber gleich sprechen. Ich möchte auch ein bisschen darüber sprechen, wie wir dieses Seminar im Einzelnen ausführen möchten. Das heißt, was ihr von mir erwarten könnt und was ich von euch erwarten möchte. Das wird ein zweiter Teil dieser kleinen Einführung sein. Und danach werden wir dann gleich mit unserem ersten Punkt anfangen. Den ersten Punkt von unserem heutigen, oder fangen wir den ersten Punkt von unserem Seminar. Lasst mich euch zunächst einmal einen inhaltlichen Überblick geben, über was ich sprechen werde, was ich vermitteln möchte, und dann, wie ich eben sagte, über die Form sprechen, in der dies geschieht. Ich möchte bei diesem sicherlich sehr praktisch orientierten Seminar reichlich Zeit zu Fragen geben, reichlich Zeit zu einigen Übungen und auch ein kleines Theaterstück vorstellen, über das wir gleich diskutieren werden. Wir werden mit diesem Theaterstück anfangen und dann die drei Arten von Devotees, von Geweihten, besprechen. Wir werden, das wird der erste Tag unseres Seminars beschäftigen. Wir werden dann morgen anfangen herauszufinden, was genau die Vaishnava-Eigenschaften sind und wie wir sie entwickeln können, was für eine Reise wir machen müssen, um diese Eigenschaften zu verinnerlichen. Wir werden am nächsten Tag dann über die Vaishnava-Kultur sprechen. Ich meine Kultur als etwas, was uns hilft und was uns inspiriert, diese Vaishnava-Eigenschaften zu entwickeln. Denn wir brauchen dazu Nährboden, eben eine Kultur. Und dann werde ich zu dem sehr, sehr interessanten, aber auch heiklen Thema gehen, nämlich richtige Vaishnava-Beziehung und wo Schwierigkeiten in der Beziehung zu Vaishnavas auftreten. Wir werden dann sprechen über die Gefahren, die wir in der Gemeinschaft mit Devotees meiden müssen, sodass unsere Vaishnava-Eigenschaften eben auch entstehen können. Und schließlich, zum Schluss, werden wir über ein paar praktische Aspekte sprechen. Ich werde am Ende auch Listen austeilen und so weiter, sodass man sich wirklich seine eigene Praxisliste zusammenstellen kann und auch selber Krishna-Bewusstsein dann oder das, was ich im Seminar vermittle, in der Praxis ausüben kann. Ein paar dieser Sachen, die ich mache, werden sich auf unsere Arbeit im Vaishnava Training und Education, also VTE, in der Gruppe beruhen. Also das wird darauf beruhen. Einiges andere wird neu sein. Die Form, die wir gewählt haben, ist sehr wichtig. Da möchte ich euch bitten, aufzupassen. Wir werden heute um 15 Uhr anfangen. Eigentlich sind wir schon eine halbe Minute über unserer Zeit, aber das macht nichts. Und bis 17 Uhr das Seminar geben, also 2 Stunden. Ich werde eine kleine Pause von 15 Minuten dazwischen irgendwann machen, dass man ein bisschen durchlüften kann und sich das Brain auch durchlüften kann. Dann werden wir morgen um Punkt 10.30 Uhr anfangen bis 12 Uhr. Und bis 12 Uhr machen. Ich weiß, jetzt wird jeder ganz entsetzlich anfangen zu lächeln oder zu lachen, denn Man sagt mir nach, dass ich nicht der allerpünktlichste Mensch vom Universum bin. Aber ich werde alles probieren. Nötigenfalls werde ich auch zwei menschliche Uhren um mich stellen, die mich erinnern. Du hast jetzt noch genau 15 Minuten bis zum Seminarbeginn. Überleg dir gut, was du, wie du die nutzen willst, aber in 15 Minuten musst du anfangen. Also ich würde unbedingt empfehlen, und wir müssen das irgendwie hinkriegen, ein Exempel der Pünktlichkeit zu etablieren. Bitte seid morgen um 10.30 Uhr da. Ich werde um 10.30 Uhr anfangen, keine Minute früher und keine Minute später. Und wir werden um 12 Uhr auch uns, wie soll ich mich ausdrücken, voneinander verabschieden. Wir haben da eine lange Mittagspause, also 3 Stunden genau. Wir fangen morgen, werden dann weitermachen, um 15 Uhr und bis 17 Uhr gehen. Samstag halten wir die gleichen Zeiten ein. Ich würde sogar vorschlagen, dass wir die einmal so an die Tempeltür schreiben, 10.30 Uhr bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr. Und Sonntag haben wir auch nochmal eine Morgensession von 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Der zweite Punkt, den ich bitte, ist, dass ihr euch Notizblätter mitbringt. Ich werde kurze Fragen stellen und euch bitten, diese schriftlich auf Notizen zu beantworten. Wir werden das machen in diesem Tempelraum. Also es wäre dann gut, wenn ich die ganze Tempelbelegschaft erstmal in ihre Ashrams gehen muss, um das Blatt Papier und den Füllfederhalter zu organisieren. Also wir brauchen Notizblätter und einen Stift. Ich möchte euch fernerhin bitten, dieses Seminar ist das, sagen wir mal, das erste etwas organisiertere Seminar, was ich zu Devotees gebe. Ich gebe viele Seminare in der zu Menschen, die sich erstmal nur interessieren für Krishna-Bewusstsein. Und da geht es sehr, diejenigen, die das mal besucht haben, wissen, da geht es mit Overhead-Projektoren und Videos und Hörspielen und Theaterspielen und einen riesen Aufwand zu. Jedenfalls für einen so einfachen Menschen wie mich. Ein riesen Aufwand. Ich mache es zum ersten Mal hier, dass ich ein bisschen systematischer das anfasse. Es liegt daran, dass ich ein kleines Misstrauen habe den Devotees gegenüber. Wir sind alle so wahnsinnig spontan so wahnsinnig intuitiv, was unsere große Stärke ist, aber nicht immer systematisch genug. Bitte ermutigt mich bei diesem Seminar, dass ihr euch wirklich vornimmt, aufmerksam dabei zu sein und auch euch einzugeben in das Seminar. Ich werde Fragen und Antworten geben. Diese Fragen und Antworten möchte ich aber ganz gezielt zu den Themen haben. Nicht, dass wir plötzlich bei Krishnas Lilas landen. Vielleicht kommt es auch einmal vor, aber was wäre ein Seminar ohne Krishnas Lila? Aber das ist ein Thema, sagen wir mal, wir wollen auf diesem Thema bleiben, Vaishnava-Eigenschaften und Vaishnava-Verhalten entwickeln. Ich möchte euch bitten, dass ihr mit dieser Haltung an das Seminar herangeht. Wenn ihr dieses Seminar verlasst, dann solltet ihr praktische Hinweise haben, wie ihr euer eigene Vaishnava-Eigenschaften verbessern könnt und wie ihr ein besseres Vaishnava-Verhalten an den Tag legt. Ihr solltet wirklich hier hinkommen zu diesem Seminar mit diesem Ziel. Das Ziel ist, einen Schatz zu heben. Wir wollen bessere Vaishnava-Eigenschaften haben und ein besseres Vaishnava-Verhalten. Ich werde versuchen, euch von meinen Überlegungen dazu möglichst viel mitzugeben, aber ihr solltet den Wunsch haben, möglichst viel zu lernen und möglichst viel mitzunehmen in euer Leben. Da komme ich jetzt direkt gleich zu meinem Thema hin. Wir alle wissen, dass es, dass unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein im Augenblick in einer großen Umwandlung ist. Es wird viel diskutiert über bessere Gesellschaftsformen in der ISKCON. Man macht sich Gedanken über Varnashram Dharma. Den Devotees von heute fällt auf, dass es Fragen gibt, die in unserer Bewegung noch offen sind. Das heißt, wie können wir eine bessere Kultur schaffen, sodass die einzelnen Devotees mit ihren individuellen Anlagen, Neigungen und auch Wünschen zufriedener sind. Es wird viel darüber gesprochen in unserer Bewegung, dass, sagen wir mal, andere Vaishnava-Prediger, die nicht Srila Prabhupadas einzigartigen Standpunkt und Methode vertreten, sondern auch aus dem Vaishnavatum kommen, aber sagen wir mal nicht so, nicht in der Linie von Prabhupada stehen. Es stellt auf, dass diese Prediger eine große Anziehungskraft für weite Teile in unserer Bewegung machen, dass man schon fast an manchen Stellen von Bedrohung spricht. Wir als Devotees sagen, die älteren Devotees sagen, die anderen Prediger, die Gaudiya Math und so weiter, ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass unsere Devotees in unserer Bewegung nicht ganz so zufrieden sind. Und ein zufriedener Mensch kann nicht von anderen in Verwirrung gebracht werden. Mit anderen Worten, es gibt viele Themen in der heutigen modernen ISKCON, die aufgerollt werden müssen. Kultur, wie anziehend ist die ISKCON, wie relevant ist sie für das spirituelle Leben ihrer Devotees und so weiter. Und ich glaube, dass alle diese Themen beantwortet werden können in positiver Art und Weise, wenn es den Devotees in der ISKCON gelingt, bessere Vaishnavas zu werden, zufriedenere Vaishnavas zu werden, glücklich zu sein in ihrem Krishna-Bewusstsein, ausgefüllt zu sein, eine Zukunft zu sehen. Und ich denke, wenn es uns gelingt, diese Eigenschaften und diese Überzeugung, wenn wir die leben können in einem guten Vaishnava-Verhalten, dass wir uns gegenseitig ermutigen und nicht entmutigen, dass wir uns gegenseitig fördern und nicht im Wege stehen, dann haben wir eine allanziehende Bewegung, die nach und nach auch alle anderen Probleme, die vielleicht auf der sozialen Ebene oder der kulturellen Ebene noch existieren, lösen kann. Das Seminar, was wir also nehmen, wie kann man Vaishnava-Eigenschaften und daraus schlussfolgernd ein Vaishnava-Verhalten entwickeln, ist etwas, was ganz wichtig ist. Für die Bewegung ISKCON als Ganzes gesehen, aber auch für die Individuen in der Bewegung, nämlich euch alle. Ich möchte jetzt zunächst einmal eine kleine Szene durch ein Theaterspiel zeigen, über die wir uns dann gerne unterhalten wollen. Diese Szene ist ein Sketch, es wird nicht ganz ohne Humor zugehen. Wir werden dort auch vielleicht ein bisschen über uns lächeln oder weinen, je nachdem, welche Art von Humor wir haben. Wir müssten hierzu ganz kurz diese Apparatur zur Seite bringen oder aus dem Wege räumen und Garnet, ja, ein bisschen so nach hinten gehen, die Medanga unter Umständen in Sicherheit bringen. Ich weiß nicht, wie belebt unsere Theater-Schauspieler sind. Und ich möchte euch bitten, diese Szene, die jetzt kommt, sehr genau zu studieren. Und zwar werde ich euch fragen nach der Szene, was ist euch aufgefallen über zum Thema Vaishnava-Eigenschaften und Vaishnava-Verhalten. Bitte achtet ganz genau, obwohl ihr lachen werdet, was haben wir zu sagen zum Thema Vaishnava-Eigenschaften und Vaishnava-Verhalten, nachdem wir das Stück gesehen haben.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.
Ich mache das, es tut mir wirklich leid. Aber ich war wahrscheinlich zu vertieft. Die Geschichte, wo Krishna den Esel in die Bäume schleudert, die ist einfach zu hart aus.
Den Dämonen Denukasura meinst du? Aber du willst aber nicht sagen, mit diesem Buch kommst du tatsächlich von diesem Ort mit dem Krishna-Buch?
Na klar. Ich muss doch jede Zeit ausnutzen. Ich muss lesen, so viel es geht.
Aber doch nicht an diesem unreinen Ort.
Na was denn? Man soll immer an Krishna denken und ihn nie vergessen, hat mein Bhakta-Lieder gesagt.
Aber das ist eine Offense gegen das Krishna-Buch. Bhakta-Show.
Alles genügt Zeit, hat er verstanden, hat mein Bhakta-Lieder gesagt.
Diese Bücher sind nicht verschieden von Krishna. Sie sind die literarische Inkarnation Krishnas in Kali Yuga. Und Krishna kann man nur an einem reinen Ort verlieren.
Es kommt auf das Bewusstsein an. Bei allen Dingen, die man tut, hat mein Bhakta-Lieder mir gesagt.
Aber das gilt doch nur für außerordentliche Umstände. Du verdrehst die ganze Philosophie, genauso wie es dir in den Kram passt. Nur um deine eigene Faulheit, Dummheit und Trägheit zu rechtfertigen. Kein Respekt vor Krishna. Du solltest erstmal Vaishnava-Verhalten lernen, bevor du hier den großen Philosophen spielst. Bhakta-Cho!
Das habe ich doch alles mal in Bhakta-Lieder gelernt.
Der soll dir erstmal Respekt vor älteren Gottgeweihten beibringen. Ich bin schon 3 Jahre in der Bewegung. Und kurz vor der zweiten Einweihung. Du solltest hören, was ich an Instruktionen für dich bereit habe. Entschuldigen für dein Respekt.
Man sollte allen anderen Respekt erweisen, ohne Respekt für sich selber zu erwarten, hat mir mein Bhakta-Lieder gesagt.
Rede nicht so unverschämt daher! Du solltest froh sein, dass ich mich überhaupt mit dir abgebe.
Es ist die Pflicht der Älteren, die Bodhis, sich um die Jüngeren zu kümmern, die Fragen zu beantworten und ihre Zweifel zu zerstören, hat mein Bhakta-Lieder
gesagt. Jetzt reicht's mir aber! Man sollte dir deine Ohren lang ziehen! Du bist sicher auch einer von diesen verdünnten, unverschämten, besserwissen Professoren-Säulchen! In 2 Jahren sowieso wieder das Weite suchen.
Hare Krishna, danke schön. So, da gab es also einen Dr. Joe. Wie war sein Vaishnava-Verhalten? Ich schon. Also nochmal ganz privat, das war meine eigene Lebensgeschichte. Ich war Dr. Joe und ich habe einen Dr. Smart. Ich glaube, der Punkt ist klar. Dr. Joe war mit seinem Krishna-Buch, kam gerade vom WC runter und traf also auf Smarta Das. Und Smarta Das, wie seht ihr sein Verhalten? Ich meine, er war ja berechtigt. Ich glaube, wenn wir sehen würden, wie jemand mit einem Krishna-Buch von diesem unreinen Ort kommt, dann wird man erstmal auch draußen. Also ich weiß nicht, wie du reagieren würdest. Das wäre ja schon. Also was wäre das ideale Verhalten gewesen? Also jetzt mal im Ernst, wenn jemand einen schweren Fehler macht, wir können uns ja von dem Beispiel kurz lösen. Ein junger Mensch, im spirituellen Leben, wie würde ein Vaishnava dann reagieren am besten?
Man sollte dann mal auf den Fehler aufmerksam machen, also
Also, ich glaube, wir haben alle das Gefühl, es ist gut, wenn wir den Fehler eines anderen sehen, da schon zur Stellung zu nehmen. Wir gehören ja nicht unbedingt, also wir haben ja sehr, wir wissen ja, was richtig und was falsch ist im Leben, aber man sollte es in einer aufbauenden Art und Weise tun. Was meint ihr wohl, ist dazu nötig, um jemand wirklich zu helfen, auch wenn man innerlich total aufgebraust ist, wie dieser Smarter Prabhu, der also Smarter, was wäre für eine Eigenschaft nötig, damit er nicht so wahnsinnig aufbraust und dem Bhakta Joda zum, ja, unter Umständen aus dem Krishna-Bewusstsein rausekelt? Man muss besorgt sein um diesen Bhakta. Toleranz ist eine Eigenschaft, die nötig wäre. Frei sein vom falschen Ego. Es sollte eine innere Distanz da sein. Ein Einfühlungsvermögen in die Situation des anderen. Wir suchen nach Vaishnava-Eigenschaften, die dem Smarter hier geholfen hätten, besser damit umzugehen mit dem Bhakta. Also, ja. Mitgefühl, sowas wie Compassion. Mitgefühl. Hätte ein eigener Zufriedenheit gründen können. Ein bisschen Demut. Ja. Was? Nachsicht. Geduld. Entschuldigung, ja. Er sollte es selber realisiert haben. Ja. Gut, ich glaube, wir kriegen eine Menge Eigenschaften zusammen. Und wir kommen schon auf den ersten wichtigen Punkt. Wenn wir uns richtig verhalten wollen im Leben, müssen wir Eigenschaften haben. Eigenschaften kommen meistens vor dem Verhalten. Vaishnava-Eigenschaften sind die Grundlage für unser Verhalten oder ist das, woraus unser Verhalten fließt. Wir werden jedoch später noch sehen, dass auch das Verhalten unsere Eigenschaften beeinflussen kann. Aber das ist ein ganz interessantes philosophisches Thema, das gegen Ende kommt. Gut, es ist der erste wichtige Punkt, der uns, glaube ich, gemeinsam aufgefallen ist aus diesem Stück. Hare Krishna, ich möchte mich sehr bedanken. Du hast es sehr gut gemacht. Und auch Nishingananda, sehr gut. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, bei mir war es so, ich kam mit bestem Gewissen und total inspiriert damals aus dem Londoner WC mit dem Krishna-Buch raus, fröhlich pfeifende Hare Krishna-Melodien auf den Lippen und traf dann einen Devotee, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, der also merkte, woher ich kam und der mich mit physischer Kraft also die Treppe herunter warf. Der war also dermaßen überrascht und ich war nahe dran, mein ganzes Arsenal von Street Fighting Man Kampfmethoden auszupacken, die mir da noch bekannt waren. Ich hörte dann, was mich sehr überraschte, dass dieser Devotee seine Frau regelmäßig verprügelte und dachte, also da bin ich ja, also da bin ich nicht in der Einzelzahl. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, wie wichtig es ist, Eigenschaften zu entwickeln. Dieser Devotee war sonst auch sehr jähzornig, unkontrolliert und sehr wenig spirituell veranlagt. Um ein gutes Vaishnava Verhalten sozusagen an den Tag zu legen. Allerdings, und das wird das nächste Thema sein, was wir jetzt durchdiskutieren, ist es nicht so einfach, Vaishnava-Eigenschaften zu entwickeln, wenn man sich auf einer relativ neuen Stufe des Krishna-Bewusstseins trifft. Ich habe euch eine Folie mitgebracht. Wo wir die verschiedenen Arten von Devotees haben und wo wir von ihnen, wir werden lernen von ihnen, wie wir uns verhalten können in unserem eigenen Krishna-Bewusstsein, und wir werden auch Inspirationen, wir werden verstehen, warum ein Mensch so handelt, wie er handelt. Warum ist es für uns so schwierig, manchmal Vaishnava-Eigenschaften zu haben, werden wir lernen. Und warum ist es für uns so schwierig, manchmal ein Vaishnava-Verhalten an den Tag zu legen? Ich möchte jetzt am liebsten einen Zeigestock haben und eine Scharfeinstellung von dem Overhead-Projektor. Wer kennt sich da aus mit diesem Gerät? Oh ja, oh, Gadada, du kannst ja auch das Technische. Das ist ja unglaublich. Diese Folie braucht sich keiner aufzuschreiben. Wir haben davon, weil es sehr wichtig ist, so Blätter gemacht, die ich am Ende des Seminars an euch verteilen möchte. Wir werden die, jeder braucht, wird das brauchen, diese Folie, für das eigene Leben und auch für das Verständnis des Seminars. Hier gibt es sogar einen Knüppel, es war bis gestern ein bisschen spät. Es gibt drei Arten von Devotees. Den Kanishta Adhikari, können wir die Folie kurz nochmal wegnehmen, bitte? Den Madhyam Adhikari und den Uttama Adhikari. Ich möchte gerne jetzt, bevor wir darüber sprechen in Ausführlichkeit, euch ein bisschen fragen, was ihr schon hierüber wisst. Wer von euch weiß, was ein Kanishta Adhikari ist? Können wir mal ein bisschen sammeln? Übrigens, diese Art des Lehrens, nur das, ihr werdet euch wundern, ich drehe manchmal, ich mache nicht diesen Frontalunterricht die Zeit über, ich werde versuchen, euch zu aktivieren. Das hat einen großen Vorteil. Wenn ich euch einfach alles erzählen würde, würdet ihr darüber nachdenken und würdet viel vergessen. Wenn ich euch aber frage und ihr bringt selber die Themen raus, werdet ihr sie viel länger erinnern können. Und deswegen mache ich das. Also ich will es nur sagen, weil manche überrascht sein werden über dieses Seminar. Es ist ein bisschen anders, als wir es normalerweise machen. Keine Angst, ich habe nicht verlernt zu lecturen. Das kommt in der Bhagavatam-Lecture dann raus. Hare Krishna, ihr müsst gehen, nicht? Gute Reise. So, was ist ein Kanishta Adhikari? Oder ich will mal sagen, ich will mal selber eine Vorgabe machen. Ein Kanishta Adhikari ist ein Devotee auf der unteren Stufe, ein Madhyam Adhikari ist ein Devotee auf der mittleren Stufe und ein Uttama Adhikari ist der höchste Devotee. Das Wort Adhikari bedeutet so viel wie Qualifikation. Dieses Wort taucht auf, zum Beispiel in der Ashram-Frage. Wir sagen Shyamananda das Adhikari, nicht? Oder Harinamananda das Adhikari. Adhikari bedeutet Qualifikation. Diese Devotees haben eine bestimmte Qualifikation, die sie zu guten Grihastas macht. So, wenn wir sagen Kanishta Adhikari, dann geht es da um Qualifikation oder Eigenschaften. Die Eigenschaften des Devotees auf der untersten Stufe sind anders als die Eigenschaften eines Devotees auf der mittleren und auf der höchsten Stufe. Was sind nach eurer Meinung die Eigenschaften von Kanishta Adhikaris? Mhm. Ein materieller Devotee, der sich nicht, der immer Schwierigkeiten hat mit anderen Devotees, sein Kanishta, Adhikari. Wir werden sehen, wenn Kanishta Adhikaris so leben, oder wenn die Kanishta Adhikaris untereinander zusammenkommen, dann werden sie hundertprozentig Schwierigkeit haben und bald Politics gegeneinander machen oder sich gering schätzen. Könntet ihr mir vielleicht sagen, wie sieht das Vertrauen in Krishna von solchen Devotees aus? Sehr oft wird gesagt, dass unser Fortschritt im Krishna-Bewusstsein abhängig ist von unserem Vertrauen in Krishna. Und dieses Vertrauen bedeutet ganz spezifisch das Vertrauen in die offenbarten Schriften. Das heißt, der Kanishta Adhikari, sein Vertrauen in die Schriften ist gering und umstößlich. Er ist nicht ganz überzeugt vom Krishna-Bewusstsein. Wenn er Dinge liest in den Schriften, der Mond soll so und so weit entfernt sein von der Erde, oder die soziale Ebene in den Schriften ist ja total interessant und vielleicht nicht ganz richtig. Nicht? Das ist typisch für einen Devotee, dessen Vertrauen ist noch nicht so geboren. Mittlerer Devotee, ein Madhyam Adhikari. Habt ihr schon mal von einem Madhyam Adhikari gehört? Was ist bei dem? Wie würdest du seine Eigenschaften beschreiben, Gyana Dyaksha? Gyana Dyaksha stellt eine sehr wichtige Frage in Bezug auf Vertrauen. Man sieht oft junge Devotees unglaublich enthusiastisch. Weil wir werden im weiteren Verlauf des Seminars hierüber sprechen. Wir werden dort von der Reise eines Gottgeweihten, von dem unstetigen hingebungsvollen Dienst zum stetigen sprechen. Und wir werden feststellen, dass ein unstetiger Devotee, ein ganz neuer Devotee, zum Teil von einem unglaublichen Enthusiasmus und Vertrauen überwältigt wird. Aber sehr oft ist das nur Überheblichkeit. Da tut sich der Devotee, denkt, ich habe jetzt endlich die Philosophie des Lebens und bin besser als alle anderen. Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, solch ein neuer Devotee, er ist wie jemand, wie ein kleines Kind, das ein Buch kriegt und total stolz ist. Ich habe ein Buch, ich bin auch ein Erwachsener. Aber das Kind kann es noch gar nicht lesen und noch gar nicht verstehen. So geht es auch einem neuen Devotee, der schreit Jai, 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 Jai von morgens bis abends nicht und versteht aber gar nichts, wovon er Jai sagt. Und dann kommt, wenn dann Krishna die zweite Stufe uns zur Stetigkeit hinführen will, sagen wir zu einer nächsten Stufe, dann baut Krishna Tests auf und dann läuft der neue Devotee dahin zurück, wo er herkommt. Entweder im Geist oder im Körper, meistens nur im Geist, weil es sich so schön lebt in einem Tempel. Ja, während ich hier so spreche, merke ich, mir fehlt eine wichtige Notiz. Ich könnte vielleicht bringen, dass ich bitten. So. Ja, also das war zum Kanishta. Was ist der Madhyam Adhikari? Wir werden ausführlich darüber sprechen, keine Angst. Wir werden den Kanishta Adhikari so durchleuchten, dass wir merken, einfach noch ein bisschen in unserem Herzen gegenwärtig. Weil wir wollen ja analysieren, wie wir dazu kommen, richtige Vaishnava-Eigenschaften zu entwickeln, das heißt, fortgeschrittene Devotees zu werden. Nicht? Deswegen müssen wir uns jetzt mühevoll auseinandersetzen mit den einzelnen Arten von Devotees. Also dem Madhyam Adhikari auf der mittleren Stufe. Wir gehen mal ein bisschen Rudigero. Ja. Ja, ein Devotee auf der zweiten Stufe, das stimmt, hat großes Vertrauen, er macht aber die Schriften nicht so gut kennen. Und Uttama Adhikari, der höchste Devotee, wie seht ihr einen solchen Devotee? Was habt ihr da für Ideen zu? Ich sollte mehrere nehmen als nur einen, ja. Ja, unerschütterlich. Ja. Ständig vertieft im Chanten der heiligen Namen. Er sieht alle Seelen als Lebewesen, als spirituelle Seelen. Ja. Wissen und Verwirklichung, und hat man da jetzt schon gesagt? Ja. Er kann alle Zweifel zerstören. Mhm. Er kommt niemals zu Fall. Ganz wichtig. Heißt das, dass die Gurus, die geblubbt sind in der ISKCON, keine Uttama Adhikaris waren? Interessante Fragen. Ihr werdet, weswegen ich diese Fragen stelle, ich will sie nicht beantworten, ist, um zu zeigen, das hat unglaubliche Relevanz für unser Leben. Das ist praktisch, was wir hier nehmen. Gadadha? Ja, der Uttama Adhikari sieht alle Lebewesen als in Krishnas Dienst beschäftigt. Mhm. Ja. Gut, ich habe eine kleine Liste für euch zusammengefasst. Ich habe dazu das Srimad Bhagavatam als Anhaltspunkt genommen, denn das Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22. Kapitel, und habe dann noch in Prabhupads Erläuterungen rumgesehen und habe dabei herausgefunden, dass es eben drei Devotees gibt, und habe hier die Eigenschaften zusammengesammelt, die Art des Vertrauens in die Schriften und was die für eine Beziehung zum Chanten haben. Es ist ganz interessant zu hören, wie Lord Chaitanya Mahaprabhu diese drei Arten von Devotees beschrieben hat. Er hat sie nämlich im Bezug zum Chanten des heiligen Namens beschrieben. Ihr wisst, Lord Chaitanyas Hauptmittel, Krishna-Bewusstsein zu predigen, war das Chanten der heiligen Namen zu verbreiten. Und so kam er einmal nach er war in Puri und die Bewohner von Kulinagram kamen zu ihm hin. Und ein Bewohner von Kulinagram stellte ihm die Frage: Mein lieber Chaitanya Mahaprabhu, sage mir, was meine Pflicht im Leben ist. Und Chaitanya Mahaprabhu antwortete: Diene Krishna, diene den Vaishnavas und chante Hare Krishna. Und so sagte der Devotee: Ja, aber wer ist ein Vaishnava? Sehr lauter. Und da antwortete Chaitanya Mahaprabhu: Wenn einer auch nur einmal den heiligen Namen chantet, das ist ein Vaishnava. Damit meinte Lord Chaitanya Mahaprabhu den Kanishtha Adhikari, der Vertrauen hat ins Chanten und deswegen über den Kamis und Jnani steht, aber der nicht sehr beständig ist in seinem Chanten, der das Chanten als eine Last betreibt, eine vielleicht 16 Runden chanten muss, wegen der Einweihung und so, und und so weiter. Dann kamen im nächsten Jahr wieder die Bewohner von Kulinagram zu Lord Chaitanya. Und diesmal fragten Ramananda, Vasu und Satyaraj, mein lieber Chaitanya Mahaprabhu, was ist unsere Pflicht? Und Chaitanya Mahaprabhu gab die gleiche Antwort, nur ein bisschen anders. Er sagt, diene Krishna, diene den Vaishnavas und chante die heiligen Namen. Ja, sagte da die Bewohner von Kulinagram. Aber woran können wir einen Vaishnava erkennen? Chaitanya Mahaprabhu sagte, ein Vaishnava chantet, hat sich das Chanten zur Gewohnheit gemacht und findet Freude daran. Und damit meinte Lord Chaitanya den Madhyam Adhikari. Der chantet inzwischen gerne. Das ist nicht mehr eine Pflicht, ich muss hier meine 16 Runden absolvieren, Mist nochmal. Sondern der macht es ganz gerne. Der ist belebt dabei. Der ist inspiriert. So, im nächsten Jahr kamen wieder die Einwohner von Kulinagram und wieder stellten sie die gleiche Frage. Was ist unsere Pflicht? Und die Antwort fiel wieder aus. Diene Krishna, diene den Vaishnavas und chante Hare Krishna. Scheint, das ist so ein Motto. Diene Krishna, diene den Vaishnavas und chante Hare Krishna. Aber diesmal fragten sie wieder, wer ist aber ein Vaishnava? Chaitanya Mahaprabhu sagte, ein Vaishnava ist jemand, der ununterbrochen chantet und wenn man ihn sieht, fängt man auch an zu chanten. Und damit meinte Chaitanya Mahaprabhu den Uttama Adhikari. Ihr seht also, unser Fortschritt im spirituellen Leben von der materiellen Stufe des Krishna-Bewusstseins zur höchsten Stufe wird immer ein Fortschritt in unserem Chanten sein. Wenn wir es lernen können, richtig zu chanten, werden wir nicht mehr auf der materiellen Ebene bleiben, der problematischen Ebene will ich einmal sagen, sondern wir werden dazu kommen, dass wir wirklich im Krishna-Bewusstsein verankert sind. Ich möchte mit euch jetzt gerne die Folie durchgehen. Das ist ein sehr überzeugendes Schweizer Modell. Es hat also ein richtiger Almwind-Sound. Nicht? Also, kann jemand von euch mal ganz kurz den Kanishta vorlesen, was das für jemand ist? Laut und deutlich, einmal da, du hast so eine fantastische, darf ich dich als meinen Vorleser nehmen, weil du hast so eine schöne laute Stimme, ja. Langsam und laut, dass sich wir das alle genau merken können.
Beschäftigt sich mit dem Studium der Schrift, führt vernichtend lebensvollen Dienst aus, verehrt die Wilke stark, verweist jedoch den Gottgeweihten und anderen Teilen die Bühne des
Ja, so ein Kanishta Adhikari geht in den Tempel hin, aber selbst seine Deity-Verehrung, sein Verständnis von Gonitai und Jagannath, um es mal auf Zürcher Deutsch auszudrücken, ist sehr auf dem Anfang. Sanatan Goswami sagt, solch ein Mensch hält den Deity noch für jemanden, der aus materiellen Elementen besteht und deswegen eigentlich verschieden ist von Krishna. Dieser Devoti, Kanishta Adhikari, er wird zu den Deities kommen und Vergehen den Deities gegenüber machen, zum Beispiel Luft lassen vor den Deities, oder er wird sich sogar streiten vor den Deities, oder er wird vielleicht beten zu den Deities, du mach, dass ich Nummer 1 bin und dass der andere nur Nummer 3 ist, damit es mal immer wirklich richtig gezeigt wird, nicht? Und so weiter und so fort. Solch ein Devoti ist sehr oft neidisch und bringt Krishna auf seine Ebene herunter. Man findet in Religionen auch Kanishta Adhikaris, die beten zu Gott, mein lieber Gott, bitte kämpfe auf unserer Seite und segne unsere Gewehre, damit wir den bösen Feinden in den Hintern schießen können. Nicht? Das sind also Kanishta oder materielle Devotees, die nicht immer Fortschritt machen können im Krishna-Bewusstsein. Warum nicht? Was seht ihr als ein ernsthaftes Problem bei den Kanishta-Adhikaris?
Dass sie
Neid. Ja. Sie meinen, sie sind schon fortgeschritten. Was macht so ein Mensch, was ihn stark behindern kann? Vergehen gegen wen? Gegen andere Gottgeweihten. Das ist sofort da bei einem materialistischen Devotee. Übrigens, materialistische Devotees denken auch, wenn jemand, sagen wir mal, wenn jemand besonders hoch springen kann, ist er fortgeschritten. Oder jemand, der schön aussieht, ist ein großer Gottgeweihter. Oder ich will das jetzt nicht so ins Detail hineinziehen, weil wir sehr oft ist es so, dass die Anfänger, er sagt, viele Leute wollen meine Schüler werden, weil ich so ein entsprechendes körperliches Format aufweise. Sie sagen, er muss von einer gesegneten Mutter kommen, dass er so ein Body mit sich bringt. Und außerdem muss er von Reichtum gesegnet sein, dass er den Body erhalten kann. Das ist mein Guru. Nicht? Versteht ihr, diese materialistischen Devotees kommen aufgrund von diesen materiellen Anhaltspunkten zum Krishna-Bewusstsein und bringen sehr oft ins Krishna-Bewusstsein dann Streit und Vergehen und einfach eine materielle Sicht. Das ist ein ernstes Problem für uns im spirituellen Leben, dass die erste Stufe leider die materialistische Stufe ist. Solch ein Devotee, das Vertrauen von ihm ist gering und umstößlich, also es kann leicht umgeworfen werden, wenn zum Beispiel jemand besser argumentieren kann als er. Solch ein Devotee macht sich ernsthaft Sorgen, wenn er zum Beispiel, sagen wir mal, zu einem Vortrag geht und der Vorträger, der erklärt alles auf Mayavadi-Art und Weise und er kann sich vielleicht gar nicht mehr halten bei seiner Sache. Sein Vertrauen in Chanten, er hat schon Vertrauen und deswegen steht er über den Kamis und über den Jnanis. Aber wie wir schon hatten, er ist nicht sehr weit mit seinem Vertrauen. So, die zweite Stufe ist die Stufe des Madhyam Adhikaris. Kannst du mal vorlesen, Atmada, was seine Eigenschaften sind?
Liebe gegenüber Gott, Freundschaft gegenüber allen Gottgeweihten und Barmherzigkeit gegenüber den Neulingen, lehnt jedoch die neidischen ab.
Ja. Solch ein Devotee will unbedingt Krishna lieben in diesem Leben, liebevollen Dienst darbringen. Bhakti ist liebevoller Dienst darbringen. Wenn er einen Devotee sieht, dann versucht er, in dem Devotee das Einigende zu finden und nicht das Trennende. Das ist ganz wichtig. Alle Devotees sind verschieden voneinander, aber wir gehören zur gleichen Familie. Wir sind spirituelle Geschwister. Der Madhyam Adhikari, dem ist das wichtig. Dem ist nicht so wichtig, dass der andere Devotee andere Ansichten hat oder eine andere Natur hat, sondern er sieht sich ganz, er zieht es vor zu sehen, das ist ein Familienmitglied. Schön. Und solch ein Devotee, wenn er sieht, dass andere Hilfe brauchen, dann fängt er an zu predigen. Wie unser Smarta Prabhu hatte das nicht so gehabt. Der Bhakta, der da kam mit seinem Krishna-Buch, hatte die falschen Informationen. Dem hätte man das nahelegen müssen. Nicht? Aber er hat sofort gekämpft mit dem. Unser Smarta war ein typischer Kanishta Adhikari und natürlich der Bhakta Joe erst recht. Also und solch ein Madhyam Adhikari will nichts zu tun haben mit den Feinden von Krishna oder die, die Krishna ablehnen. Ihm ist es zuwider, zum Beispiel ein weltliches Buch, selbst wenn es ein esoterischer Klassiker ist, zu lesen, wenn da nicht die höchste Persönlichkeit Gottes in den Vordergrund gestellt wird, sondern ein unpersönliches Konzept. Nicht? Er empfindet das so. Das sind seine Eigenschaften. Wie ist sein Vertrauen ausgerichtet? Ja, solchen Devotee, kann Madhyam Adhikari, mag manchmal herausgefordert werden und sagen, ich weiß die Antwort nicht, ich habe es nicht gelesen oder ich habe es vergessen. Wie war es nochmal? Aber das macht ihm überhaupt nichts aus. Und solch ein Devotee hat sich das Chanten zur Gewohnheit gemacht und findet Freude daran. Ich habe jetzt eine Erläuterung von Prabhupada rausgesucht. Es gibt viele davon. Ein typischer Madhyam Adhikari geschildert wird. Das ist ein Vers, von dem Prahlad Maharaj spricht, und er sagt: Padasvaschetya Satgraha Pungsang Yan Mayaya Krita Vimohita Diyangdrishtas Tasmai Bhagavate Namaha. Prahlad Maharaj antwortete: Ich bringe meine achtungsvollen Ehrbietungen der höchsten Persönlichkeit Gottes dar, deren äußere Energie die Intelligenz der Menschen verwehrt und bewirkt, dass man Unterschiede macht wie mein Freund und mein Feind. Ich habe dies zwar schon vorher aus maßgeblichen Quellen erfahren, doch nun erlebe ich es in der Praxis. Pandita, diejenigen, die wirklich gelehrt sind, die ausgeglichen und fortgeschrittenen Gottgeweihten, die über alles umfassend Bescheid wissen, sehen kein Lebewesen als ihren Feind oder Freund. Vielmehr haben sie eine weitere Sicht, denn in ihren Augen ist jedermann ein Teil Krishnas, wie Sri Chaitanya Mahaprabhu bestätigt. Das ist nicht Madhyam Adhikari, das ist ein Uttama Adhikari. Nicht ein Devotee auf der höchsten Stufe, der, wie wir es hier erfahren, in allen Dingen die Seele aller Seele, die höchste Persönlichkeit Gottes sieht. Gadada hatte sogar gesagt, das habe ich da nicht aufgeführt, er sieht, dass eigentlich jeder Krishna dient und so weiter. Solch ein Devotee hat niemals das Feind- und Freundbewusstsein, was auf der Kanishta Adhikari so wichtig ist. So, obwohl ein Devotee in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein vielleicht noch nicht sofort auf diese höchste Ebene kommt, wo man immer Krishna sieht und wo man in der Lage ist, die ganze Welt zu retten, obwohl müssen wir doch unbedingt zur Madhyam Adhikari-Ebene kommen. Srila Prabhupada hat Satsvarupa Maharaj einmal einen Brief geschrieben, in dem er ihm gesagt hat, du musst zur Madhyam Adhikari-Ebene kommen und die Devotees müssen es auch, sonst wird unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein eine Bewegung von Anfängern sein, die sich immer streitet. Und Prabhupada sagt hier ein bisschen, wie das geht. Um des Dienstes am Herrn willen sollte jedermann seinen Nächsten freundlich behandeln. Jedermann soll seinen Nächsten für seinen Dienst am Herrn loben und sollte nicht auf seinen eigenen Dienst stolz sein. Was Prabhupada hier sagt, sagt er zu uns, den Mitgliedern in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Das ist die Vaishnava-Haltung, die Vaikuntha-Haltung. Es mag zwar zu Wettkämpfen kommen, und die Diener mögen offensichtlich wetteifern, wer seinen Dienst besser ausführt. Doch auf den Vaikuntha-Planeten würdigt jeder den Dienst der anderen Diener und niemand urteilt abfällig über seinen Nächsten. Das ist Vaikuntha-Wettkampf. Bei einem solchen Wettstreit kann von Feindschaft keine Rede sein. Jeder soll dem Herrn nach bestem Wissen und Gewissen dienen dürfen. Und jeder Einzelne soll den anderen für ihren Dienst Anerkennung zollen. So wird es auf den Vaikuntha-Planeten gehandhabt. Ist nicht wunderschön? Merkt ihr, wie Srila Prabhupada hier das Bild von einer internationalen Gesellschaft aus Madhyama-Adhikaris bezeichnet, wo man nicht mehr neidisch ist aufeinander, auf die Erfolge des anderen und miteinander streitet, sondern voll mit Wertschätzung ist. Da jeder Diener ist, stehen alle auf derselben Stufe und jeder darf dem Herrn entsprechend seiner Befähigung dienen. Das wird in der Bhagavad Gita bestätigt. Savasya Chaham Vedisani Vishtu Matas Mityagyanam Apohanam Cha. Der Herr befindet sich im Herzen eines jeden und gibt dem Diener je nach dessen Haltung Weisungen. Allerdings gibt der Herr den Nicht-Gottgeweihten und den Gottgeweihten unterschiedliche Weisungen. So, Srila Prabhupada lässt keinen Zweifel darüber, dass unsere Schwierigkeiten, die wir vielleicht noch haben, auf der Anfängerstufe des Krishna-Bewusstseins, wie soll ich mich ausdrücken, dadurch zustande kommen, dass wir noch Kanishtha Adhikari sind, vermischt in unserem Dienst und dass wir den Gottgeweihten nicht genügend Respekt darbringen können. In meinem Seminar wird es darum gehen, aus Kanishtha Adhikaris Madhyam Adhikaris zu machen, jedenfalls auf in dem theoretischen Raum, dem ein Lecturer hat, zu füllen hat in einem Seminar. Ich möchte euch mit anderen Worten Hinweise geben, wie wir schaffen können, von dieser Anfängerstufe, dieser Schwierigkeitsstufe, der problematischen Stufe zu der Krishna-bewussten Stufe zu gehen. Und das fängt für uns als Devotees im Tempel damit an, dass wir ein richtiges Verständnis entwickeln von dem Konzept des Dieners. Als Diener des Herrn sind alle Lebewesen gleich, sagt Prabhupada. Doch weil ein Vaishnava von Natur aus demütig ist, bezeichnet er jedes andere Lebewesen als Prabhu. In den Augen eines Vaishnavas sind die anderen Diener so fortgeschritten, dass er viel von ihnen zu lernen hat. Aus diesem Grund betrachtet er alle anderen Geweihten des Herrn als Prabhus, als seine Meister. Jeder Einzelne ist ein Diener des Herrn, doch aus Demut sieht ein Vaishnava-Diener die anderen Diener als seine Lehrmeister an. Das Verstehen des Meisters beginnt beim Verstehen des spirituellen Meisters. Wie sonst? So, wir werden jetzt eine kleine Pause einrichten von insgesamt 15 Minuten. In dieser Pause könnt ihr den Ort besuchen, von dem Bhakta Joe kam. Ich würde euch empfehlen, manche von euch sind ein bisschen müde von dem gestrigen Tag oder dem Festmahl gestern Abend. Das wisst ihr besser als ich, weswegen genau. Und ich kann ein bisschen sagen, wir werden in der zweiten Session, unser zweiten Thema darüber sprechen, wenn wir von der Kanishtha-Ebene zur Madhyam-Ebene kommen wollen, müssen wir alle anderen als Prabhus sehen, als Meister, von denen wir lernen können. Und das werden wir tun in Bezug zu unserem spirituellen Meister. Da wird es gleich weitergehen. Hare Krishna. Wir haben in ein Zitat gehabt und einige von euch sind zu mir gekommen und haben mich gefragt, wo diese schönen Zitate zu finden sind. Das erste Zitat darüber, wie Madhyam Adhikaris miteinander umgehen und eine Vaikuntha-Atmosphäre schaffen, ist im 7. Kanto zu finden, Kapitel 5, Text 12. Nochmal, für die Sie mitschreiben. Ich finde, das sind wichtige Notizen, diese Stellen aus den Schriften. Ich habe von Prabhupada sehr nice Zitate und das ist sehr gut, die nochmal nachzulesen. Mein Seminar baut im Grunde genommen auf diese Zitate von Prabhupada 7.5.12, nicht? Srimad Bhagavatam 7.5.12. Und wir werden gleich über die Bedeutung des Wortes Prabhu nachdenken. Ich hatte gesagt, dass ein Devotee, der gerne Fortschritte machen möchte von der Kanishta Adhikari Ebene zur Madhyam Adhikari Ebene, damit anfängt, in den Augen eines Vaishnavas sind die anderen Diener so fortgeschritten, dass er viel von ihnen zu lernen hat. Aus diesem Grunde betrachtet er alle anderen Geweihten des Herrn als Prabhus, als seine Meister. Jeder Einzelne ist ein Diener des Herrn, doch aus Demut sieht ein Vaishnava Diener die anderen Diener als seine Lehrmeister an. Das Verstehen des Meisters beginnt beim Verstehen des Bhutan Meisters. Und da will ich meine zweite Session drauf fixieren. Denn wenn es darum geht, für uns Vaishnava-Eigenschaften und ein Vaishnava-Verhalten zu entwickeln, müssen wir zunächst einmal eine gute Beziehung zu unserem Spiritual Meister herstellen. Und ich habe da ein paar drei wichtige Punkte und Ratschläge aus Prabhupads Büchern gesammelt, die ich jetzt vortragen möchte. Aber ich habe mir gedacht, dass wir am Anfang von jeder Session Fragen zur vorangegangenen Lernstunde oder wie man das nennen will, nehmen wollen. Warum am Anfang? Ja, weil ihr in der Pause vielleicht gesprochen habt miteinander, Fragen aufkamen oder ihr Zeit hattet, darüber nachzudenken und Fragen zu stellen. Wir werden jetzt ungefähr 10 Minuten, ich bin mal gespannt, ob wir das so strikt auch hinkriegen, Fragen entgegennehmen und sie versuchen zu beantworten. Ja, ich habe zuerst Gadada gesehen und dann Harinam und dann Lalita. Ja, bitte.
Ja, weil es gibt hier diese drei Kategorien: Eigenschaften, Art des Vertrauens und Art des Schadens.
Ja.
Nach meinem Verständnis wäre es aber möglich, wenn zum Beispiel jemand in der Eigenschaftensparte als guter Adhikari abschneidet,
ja.
Aber in der Art des Vertrauens Sparte vielleicht eher als Madhyam zum Beispiel, dass er eben nicht in der Lage ist, alle Verse auswenden zu können und da das aus den Schriften richtig zu belegen. Also mir ist nicht ganz klar, dass jemand, der zum Beispiel Madhyam ist, in allen drei Spalten auf dieser Linie ist. Und gibt es
ja
die Möglichkeit, dort solche Mischungen zu machen?
Ja.
Zum Beispiel die Adhikari, der eben die Schriften gar nicht so
kennt. Ja. Gadada stellt eine gute Frage dar, ob jetzt diese Kategorien genauso, wie sie hier angegeben sind, in der Realität aussehen. Könnte es zum Beispiel nicht sein, dass es einen Uttama Adhikari gibt, der also in allen Dingen die Seele aller Seele, die höchste Persönlichkeit Gottes Sri Krishnas sieht, und der dann aber bei der Art des Vertrauens mehr so wie ein Madhyam Adhikari ist. Das heißt, er hat festes Vertrauen in Krishna, Bewusstsein, vermag diesem jedoch nicht durch Zitate aus den Schriften Nachdruck zu verleihen. Nun, das bringt mich zu einer wichtigen Antwort. Wenn wir hier Vertrauen als eine besondere Kategorie angeben, um den Fortschritt eines Devotees zu illustrieren, müssen wir uns ganz kurz noch über diese Vertrauensfrage stellen, bewusst werden. Folgendes: Mit Vertrauen sind eigentlich drei Arten von Vertrauen gemeint. Schwaches Vertrauen, unerschütterliches Vertrauen und ganz starkes Vertrauen. Lord Chaitanya Mahaprabhu erklärt zu Sanatan Goswami, dass ein Devotee entsprechend des Vertrauens als Kanishta, Madhyam und Uttama Adhikari angegeben, also ein,
eingestuft werden kann. Und dieses Vertrauen ist nun nicht immer, Gadara stellt hier fest, ja, aber kann, es gibt jemanden, der kann nicht alle Schriften so zitieren. Zum Beispiel gibt es bestimmt unter den Uttama Adhikaris der Vergangenheit, sagen wir, ich weiß jetzt nicht, ob Gurke Schulter, das Babaji dazu gehört, der, ich weiß, Wangsi das Babaji, von dem weiß ich Bescheid, die haben nicht so aus den Schriften zitiert. Die haben das nicht so gelernt, diese Devotees. Trotzdem sind sie Uttama Adhikaris, denn ihr Vertrauen ist sehr stark. Es geht hier um das Maß des Vertrauens. Und dieses Vertrauen ist, wird mit den Schriften in, normalerweise mit den Schriften in Verbindung gesetzt. Aber wenn jemand jetzt mal nicht die Zitate so kennt, aber ein ganz starkes Uttama Adhikari Vertrauen hat, wie diese großen Seelen der Vergangenheit, sind sie als Uttama Adhikaris einzustufen. Beantwortet das deine Frage? Gut. Harinamananda. Ja. Ja.
Ein Kamishan Kari, der weiß, was ein Kamishan Kari ist, und der Schlechter von den anderen, die noch höhere Stufen,
ja.
Kann man ihm auch rein Gottesleistung bezeichnen.
Ja. Ja, ja, das ist jetzt eine. Ja, gut. Also zum ersten Teil deiner Frage, was macht man mit einem Kanishta Adhikari? Meistens ist er sich nicht darüber bewusst, dass er ein Kanishta Adhikari ist. Kann er denn überhaupt Fortschritte machen? Es ist so, dass wir hier in der Sparte sehen, dass der Kanishta Adhikari vermischten hingebungsvollen Dienst ausführt. Das heißt, er ist von der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit getrübt. Und hier kommt es. Solch ein Devotee ist immer sehr stolz durch den Einfluss von Leidenschaft und Unwissenheit. Er hat eine separatistische Mentalität und denkt tatsächlich, keiner ist so ein großer Devotee wie ich. Die anderen müssen nur noch die Herrlichkeiten meiner Existenz erkennen. Das ist die ganze Problematik in diesem Tempel. Man kann mich nicht richtig wertschätzen. Wir werden nachher, wenn wir davon, ich habe so ein Kapitel geschrieben, zum Schluss werde ich sagen, das Seminar in der Praxis. Und dort werden wir über die Devotees in den verschiedenen Erscheinungsweisen hören. Und wir werden auch hören, wie ein Mensch, der von der Unwissenheit beeinflusst ist, meistens die Symptome eines Kanishta Adhikaris aufweist oder und auch von Leidenschaft, nicht? Solch ein Devotee kann eigentlich nur Fortschritte machen, so heißt es, wenn er fortgeschrittenen Devotees dient. Irgendwie, wenn er dazu kommt, zum Beispiel seinem spirituellen Meister Dienst darzubringen, dann kann solch ein Kanishta Adhikari Fortschritte machen. Hier wird gesagt, Prabhupada stellt die Frage, was soll man mit dem drittklassigen Devotee machen? Ist hier in dem neuen Back to Godhead. Ist interessant, da spricht Prabhupada genau über dieses Thema. Doubtless Knowledge heißt der Artikel. Kann ich jedem zur weitergehenden Lektüre empfehlen. Das ist also viel über das Thema, was wir jetzt drin haben, zu sehen. Und er sagte, wie steht es mit dem drittklassigen Devotee? Und er gibt die Antwort, wenn der drittklassige Devotee festhält am hingebungsvollen Dienst, entsprechend der Regeln und Regulierungen, wird er allmählich Wissen von Krishna erlangen und losgelöst werden von materiellen Anhaftungen. Alles wird kommen. Und dann zitiert er als Beweis für diese doch sehr, sagen wir mal, ja, hoffnungsmachende Aussage, den Vers Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita, indem man hingebungsvollen Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes Shri Krishna darbringt, erreicht man grundloses Wissen und Loslösung von der Welt. Nicht? So, der Kanishta Arikari muss sich ganz fest an die Prinzipien und hingebungsvollen des hingebungsvollen Dienstes halten, die ihm sein spiritueller Meister gegeben hat. Dann besteht für diesen materialistischen Devotee noch eine Hoffnung. Wenn er aber nicht das tut, wird er meistens für Belehrungen von anderen nicht zugänglich sein, weil er sieht nicht, was sein Problem ist. Ihr könnt jetzt plötzlich aus einer neuen Sicht sehen, warum Prabhupada für die immer so drauf beharrt, dass die Devotees früh aufstehen und ihre Runden chanten, weil nur dann können sie aus den niederen Erscheinungsweisen der Natur herauskommen und erst dann können sie Abstand nehmen von dieser Kanishta Adhikari Mentalität. Kanishta Adhikari ist in einer unglaublichen Gefahr, dass er wieder den Vorgang des Krishna-Bewusstseins verlässt, weil er kann nicht verstehen, was mit ihm geschieht. Ich sehe das als Prediger sehr oft. Ich meine, ich will es nicht sagen, dass ich auf einer höheren Stufe bin, aber ich sehe sehr oft, dass die Votis nicht verstehen können, was in ihrem Leben gerade geschieht. Die können das nicht verstehen. Die sind eingebaut von tausend starken Mauern. Und es scheint manchmal, da kann nur Gott selber eine Bombe werfen, dann passiert vielleicht was. Und so weiter und so fort. Nicht? Das sind sehr Devotees, die unglaublich in Gefahr sind und nicht wirkliches spirituelles Leben praktizieren können. Für die ist die einzige Chance, eben diese fortgeschrittenen Devotees, die sie unterrichten in den Regeln und Regulierungen des spirituellen Lebens. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber wenn sie es sich auch noch mit denen das verscherzen, wenn sie also dem spirituellen Meister gegenüber Vergehen machen, dann sieht es heikel aus. Und deswegen kommen wir jetzt gleich zur Stufe des spirituellen Meisters. Das ist die Idee von meinem Seminar. Jetzt hattest du noch eine zweite Frage gestellt, Harinamananda Prabhu, die habe ich aber jetzt leider vergessen. Würdest du zufrieden sein? Es sind hier gerade die 10 Minuten um. Jetzt ist natürlich Lalita mir böse, aber wir müssen nach Zeit Fragen gehen. Du kannst sie ja privat stellen, die Frage. Gut. Es ist ganz wichtig, so ein Seminar mit Disziplin auszuüben. Und es ist für uns, glaube ich, alle eine abwechslungsvolle Neuerung. Hare Krishna. So weiter. Naja. So. Der erste Punkt, den wir verstehen müssen in Bezug zu unserem spirituellen Meister ist, dass unser hingebungsvoller Dienst, den wir Krishna darbringen, durch den spirituellen Meister geht. Der spirituelle Meister ist deswegen so wichtig in unserem spirituellen Leben, weil unser Service, den wir ausüben, Krishna durch den spirituellen Meister erreicht. Ich möchte euch hier ein total faszinierendes Zitat vorlesen. Ich habe das aus dem sehr guten Buch Vaishnava Behavior and the 26 Qualities of a Devotee von Satswarup Maharaj. Es ist auf Seite 13. Ich sage das, damit ihr, wenn es euch das Zitat interessiert, dass ihr es dann in Ruhe nochmal nachlesen könnt. Wenn man so schnell mitschreibt, dann entgeht einem das Thema so ein bisschen. Also, dort stellte ein Devotee Srila Prabhupada die Frage, wie mache ich die perfekte Opferung zu Krishna? Nahrungsmittel, nicht? Und Prabhupada sagte, wenn du Prasadam opferst, bete einfach zu dem spirituellen Meister. Das reicht aus. Der Vorgang ist, dass alles durch den spirituellen Meister, dass alles zum spirituellen Meister gegeben wird und der spirituelle Meister gibt denn das Essen zum Herrn. Wenn etwas dem spirituellen Meister geopfert wird, gibt er es augenblicklich dem Herrn weiter. Das ist das System. Und weil wir im Parampara-System kommen, ist es unsere Pflicht, durch den richtigen Kanal zu gehen, nämlich zuerst zu dem spirituellen Meister, dann zu Lord Chaitanya und dann zu Krishna. Wenn wir zum Beispiel Gebete chanten, dann fangen wir an, Vandeham Shri Guru, da ist er wieder, der spirituelle Meister. Und allmählich kommen wir zu den Goswamis, dann zu Chaitanya Mahaprabhu und dann zu Radha Krishna. Das ist das System, um Gebete darzubringen. Um Prasadam zu offerieren, sollten wir alles vor den spirituellen Meister stellen, dessen Bild auch auf dem Altar ist. Es bedeutet, dass der spirituelle Meister die Opferung annimmt und dann zum Herrn gibt. Wenn du deswegen einfach das Gebet zum spirituellen Meister chantest, ist alles komplett. Also hier ist das erste Konzept, was ich in diesem Zusammenhang, wie wir von Kanishta zu Matyam und zu Uttama Adhikari gehen, eines Tages vielleicht, da ist zunächst einmal, wir müssen, um von der Kanishta-Ebene zu kommen, Führung haben, wir müssen uns zum spirituellen Meister nähern und es durch den spirituellen Meister Krishna darbringen. Bei diesem Prozess ist für uns, die wir so in Gefahr sind, ein ganz wichtiges Wort wichtig: Gehorsamkeit. Ich möchte euch hier etwas vorlesen von Srila Prabhupada. Dieses Zitat kommt aus dem dritten Kanto, Kapitel 24, Text 14. Der Text lautet: Die Söhne sollten ihren Vätern Dienst darbringen. Man sollte dem Auftrag seines Vaters oder spirituellen Meisters folgen, ohne zu zögern, indem man sagt: Jawohl. Yes, Sir, sagt Srila Prabhupada hier. Das ist ein Text aus dem Bhagavatam, das ist nicht Prabhupadas Erfindung, sondern es kommt hier. Wenn wir einen spirituellen Meister haben, der uns führt von Unwissenheit zu Wissen, müssen wir Gehorsamkeit üben. Das ist sehr schwierig für den westlichen Menschen und ich glaube, sehr schwierig für jeden von uns, der so ein bisschen, wir kommen alle so aus der anti-autoritären Schule, zumindest meine Generation, ihr seid ja noch eine Generation jünger meistens. Also die 45-Jährigen sind alles anti-autoritäre Leute, nicht? Und ich weiß, wie schwierig das für mich damals war, Prabhupada anzunehmen, weil ich wusste, ich muss ihm folgen. Und Prabhupada kommentiert zu diesem Vers: Der Schüler muss die Worte seines spirituellen Meisters ohne zu zögern annehmen. Was immer der Vater oder der spirituelle Meister aufträgt, sollte ohne Argumente angenommen werden. Jawohl. Es sollte kein Beispiel geben, in dem der Schüler oder der Sohn sagt: Dies ist nicht korrekt, ich kann es nicht ausführen. Wenn er das sagt, ist er gefallen. Ich glaube, es ist eindeutig, wir brauchen nicht mehr zu diskutieren darüber. Die Logik von dieser Aussage, nochmal, weil sie so schwierig ist und so schwierig zu schlucken ist wie ein Krückstock für den westlichen Geist. Die Rechtfertigung für dieses unbedingte Gehorsam ist nicht, dass man eine Gehorsamsschule entwickelt, sondern der Kanishta Adhikari, der Prakrita Bhakta, ist auf einer materiellen Ebene, wo er Krishna nicht wahrnehmen kann und deswegen braucht er Führung. Er muss geleitet werden von dem Bereich der Unwissenheit zu dem Bereich des Wissens. Und da es schwierig für ihn ist, die, sagen wir mal, andere Gottgeweihte so zu akzeptieren, ihr wisst, man, der hat Schwierigkeiten sehr oft mit anderen Devotees, man kann die Devotees nicht sehen, ist die einzige Chance für ihn, den reinen Devotee, seinen spirituellen Meister so zu akzeptieren. Sonst kann er nicht wirklich Fortschritte machen. Die Logik ist, glaube ich, klar, obwohl wir da bestimmt noch vielleicht Fragen auftreten werden. Das sind vielleicht. So. Und der nächste Punkt, Wir sollten nicht nur unseren spirituellen Meister mit Gehorsamkeit begegnen. Das ist ja fürchterlich, wenn man nur so auf so einer Gehorsamsebene ist, so ein Furchtprinzip. Ich weiß, dass viele Devotees das so haben. Die haben einen Plan schon verabschiedet und fertig gemacht. Und dann müssen sie jetzt zum spirituellen Meister. Oh no. Es wäre alles so leicht, wenn der nicht da wäre in meinem Leben. Aber ich habe jetzt diesen Plan. Oh no. Wie drehe ich denn das jetzt hin, dass er das akzeptiert, was ich sage? Also ich muss jetzt mal genau überlegen, wie ich das ausdrücke und formuliere. Mit 1000 Absicherungen und 1000 Mal sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, damit das schon mal klar ist. Und dann ja, muss ich das irgendwie hindrehen. Und so weiter. Das ist aber nicht die Beziehung, die ein Schüler zu seinem spirituellen Meister eigentlich hat. Er sollte versuchen, ganz von einer anderen Richtung zu kommen, ihn zu erfreuen, ihm eine Freude zu machen. Und ich habe auch hier ein schönes Zitat von Srila Prabhupada gesammelt, also nicht gesammelt, gefunden. Ist auf Seite 24 von diesem Buch, falls ihr es nachlesen möchtet. Oh, besser, ich sage euch direkt, wo es in Prabhupads Büchern ist. Chaitanya Charitamrita, Antya Lila 8,34. Antya Lila 8,34. Da werden zwei Schüler gegenübergestellt, die ihrem spirituellen Meister Madhavendra Puri gedient haben. Könnt ihr euch vorstellen, wer es ist? Ja. Ishvara Puri und Ramachandra Puri. Kannst du mir kurz sagen, uns kurz sagen, wer Ishvara Puri ist? Ja. Ja. Gut. Also Ishvara Puri war ein Schüler von Madhavendra Puri und hatte einen Gottbruder Ramachandra Puri. Ishvara Puri diente seinem spirituellen Meister Madhavendra Puri in dessen letzten Tagen in dieser Welt in entscheidender Art und Weise. Er half ihm dabei, die täglichen Pflichten zu erfüllen. Also damit ist gemeint, dass man also die Mittagspflichten zu erfüllen. Ich möchte, ja, eure Fantasie wird euch da schon hin. Er half ihm sein, er chantete für den spirituellen Meister, der schon bettlägerig war und gerade davor war, seinen Körper aufzugeben, und erzählte ihm Krishna Lila und half ihm so, seinen Geist auf Krishna zu richten. Das war Ishvara Puri. Ramachandra Puri nun war von anderer Gesinnung. Er hatte zwar offiziell auch Madhavendra Puri als spirituellen Meister, aber er hatte nicht die Haltung, ihn zu erfreuen. Ganz im Gegenteil. Als Madhavendra Puri in seinen letzten Tagen klagte, O Herr meines Herzens, wo bist du? Und sich intensiv sozusagen sehnte nach Krishna, da sagte Ramachandra Puri, warum klagst du denn? Du solltest doch als Guru Brahmanishtha sein, auf der Stufe des Brahmans verankert, frei von Klagen und so. Und das Madhavendra Puri kam aus seiner ekstatischen Mut heraus und sagte, du Narr, du weißt überhaupt nichts über Rasa. Hinfort mit dir, ich will dich nicht an meinem Sterbebett sehen. Und dieser Schüler wurde sehr neidisch gegenüber anderen Devotees, weil er eben nicht sein spirituellen Meister erfreute, so wird es erklärt, und kritisierte schließlich die höchste Persönlichkeit Gottes selber. Er sagte zu Lord Chaitanya Vishyamananda, er sagte, kam einmal rein, da waren Ameisen im Zimmer, und er sagte, haha, er isst heimlich Sweets. In der Nacht, wenn keiner guckt, hat er wahrscheinlich eimerweise Sweets, und die isst er. Und da sind, ist der Zucker auf den Boden getropft und jetzt essen es die Ameisen. Hier ist das, wie sagt man, Indiz. Indizium, Delictium oder sowas. Also, nicht. Prabhupada kommentiert hierzu sehr schön. Madhavendra Puri war sehr erfreut und gab Ishvara Puri die Segnung, dass er ein großer Devotee und Lover von Krishna werden würde. Aber Ramachandra Puri, der seinen spirituellen Meister, der ein Vergehen machte gegen seinen spirituellen Meister, wurde ein trockener Spekulant und ein Kritiker von jedem Lebewesen. Nicht? Also, wenn wir es schaffen, unseren spirituellen Meister so zu begegnen, dass wir nicht aus Gehorsamkeit einfach, ich muss ja, sondern ich muss ja Schüler sein, ich muss ja mich jetzt bemühen, sondern dass wir ein Schüler werden, der den spirituellen Meister erfreut, dann werden wir gesegnet werden mit Liebe zu Gott und werden tatsächlich ein Matiam Adhikari werden und dann ein Uttama Adhikari. Das ist der Weg. Über den Guru oder durch den Guru. Warum? Well, das ist ein tiefes Thema. Ich möchte hier nur so viel euch sagen. Ich möchte euch so viel sagen. Das kommt jetzt in einem Seminar, was ich gerade aufarbeite. Krishna hat ins Herz seines reinen Gottgeweihten seine eigene Energie gegeben. Seine Barmherzigkeitsenergie. Die Barmherzigkeit von Krishna reist durch seinen Devoti. Jiva Goswami sagt, wenn selbst Lakshmi Devi ein Flugzeug hat oder ein Gefährt und selbst Ganesh, der hat auch sein Reitvehikel oder sein Reittier, und wenn Brahma auf den Schwan daher geflogen kommt, dann muss auch Bhakti Devi ein Vehikel haben. Und das Vehikel für Bhakti Devi ist das Herz des reinen Gottgeweihten. So, da wohnt Bhakti drin, also so kommt Bhakti in unser Leben, wenn wir diese, und das funktioniert nur, wenn der reine Gottgeweihte erfreut ist mit uns. Die Freude des spirituellen Meisters ist eine Art psychologische Transformation. Jiva Goswami ist, ich bin nur bei Jiva Goswami, ich weiß, es klingt sehr neu, aber das Leben ist aus Überraschung zusammengesetzt. Überlegt mal selber, wenn ihr erfreut werdet, wenn jemand sagt, Raphael, es gibt Erdbeeren mit Schlagsahne, nur für dich, dann merkst du, wie in deinem Geist eine Art psychologische Transformation stattfindet. Das heißt, aus dem doch manchmal zähflüssigen Seminar kommt jetzt und wo dein Geist so auf Gamma-Wellen schaltet, nicht, wird es plötzlich doch Wellen der Begeisterung geben. Es taucht also eine psychologische Transformation auf. Das ist wichtig, das müssen wir beim spirituellen Meister erreichen. Eine Transformation in seinem Herzen, dass er Freude hat. Und wenn das geschieht, dann kommt die Kripa Shakti. Dann fließt plötzlich die Mercy Shakti. So funktioniert unser spiritueller Fortschritt. Von zum Kanishta, zum Matyam Adhikari. Ja, Hare Krishna. Das war jetzt das nächste Thema. Gut, als letztes für heute, wir haben noch 20 Minuten Zeit, möchte ich einen kleinen Workshop mit euch machen. Ich möchte die 26 Eigenschaften des Vaishnavas vorstellen und habe sogar eine Folie vorbereitet, total gut durchorganisiert, wie wir heute sind. Und ich habe mir Folgendes vorgenommen. Ich möchte euch, ich werde an jedem Tag von meinem Seminar einige dieser Vaishnava-Eigenschaften mit euch durchsprechen. Ich werde nicht alle 26 Eigenschaften durchnehmen auf einmal, denn wenn wir das auf einmal machen, dann werden wir nachher keine mehr verstehen können, weil es ich glaube, der Geist kann sich höchstens 7 verschiedene Themen merken. Aber das ist höchstens, meistens, wenn er so in einem, sagen wir mal, eine Zuhörerschaft, die schon ein bisschen müde ist, kriegt gerade 3 Themen hin. Also wir werden deswegen heute nur 3 Eigenschaften nehmen. Ich werde euch eine Hausaufgabe geben. Meine Hausaufgabe, die ihr am Ende bitte machen möchtet, ist folgende. Ich werde euch fragen, ich werde euch bitten, einen Aufsatz zu machen. Ein Aufsatz, in dem ihr 10 Vaishnava-Eigenschaften aufführt. und darüber schreibt, wie ihr diese Vaishnava-Eigenschaften verbessern könnt in eurem Leben. Das kommt am Ende des Seminars. Also, wenn wir jetzt die Vaishnava-Eigenschaften durchgehen, dann kreuzt euch schon mal eure Lieblings-Vaishnava-Eigenschaft an, wo ihr denkt, ihr könnt sie noch verbessern. Und ihr werdet bewertet werden nach diesen Aufsätzen. Aber, weil ich Sachidananda-Swami heiße, wird diese Bewertung nur von euch selber gemacht werden. Ich glaube einfach nicht daran, dass man solche Sachen bewerten kann. Ich möchte euch bitten, darüber für euch Notizen dann zu machen. Ja? Ist die Aufgabe klar? Nicht ganz. Macht nichts, weil ich werde euch vorbereiten. Ich mache es ein paar Mal und sage ich, denn jetzt braucht ihr noch nicht zu arbeiten. Jetzt müsst ihr nur sehen, ob euch etwas interessiert von den Vaishnava-Eigenschaften. Wir haben die auf eine Folie aufgeschrieben. Zack. Drei erstmal. Geht es vielleicht schärfer? Kadala hatte das so interessant gedreht da oben. Genau. Die erste Eigenschaft, Atma Dharapabhu. Ja. Das Sanskrit-Wort ist Kripalu. Was fällt euch zu diesem Thema auf? Zu jedem gütig sein und barmherzig. Ist das einfach? Ist das schwer? Krishna Chandra, du gehst in der Schweiz als ein gütiger Prediger. Was fällt dir dazu ein? Nur mit einer spirituellen Grundlage wirklich praktizierbar. Man muss frei sein von Neid und auch Missgunst anderen gegenüber.